The future is unwritten.
Ja, also keine Vorschusslorbeeren. Vielleicht soll ich noch was sagen zu meiner Position. Also ich komme für diejenigen, die sich ein bisschen mit Theorie beschäftigt haben, aus der Position der radikalen Wertkritik oder besser gesagt unter Einbeziehung des Geschlechterverhältnisses, der Theorie der geschlechtlichen Abspaltung, also der sogenannten Wertabspaltungskritik. Und diese Position ist eigentlich in den letzten 20 Jahren vor allem bekannt geworden in der Linken, oft negativ bekannt geworden durch eine radikale Krisentheorie. Das heißt, die These, dass der Kapitalismus in der dritten industriellen Revolution an eine objektive historische Schranke stößt. Das ist aber jetzt ja heute nicht mein Thema, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Und ich werde ein bisschen natürlich auch auf das Krisenthema zu sprechen kommen. Und oft ist da in Vergessenheit geraten, dass hinter dieser Krisentheorie und dieser Wertabspaltungskritik, wir nennen das auch kategoriale Kritik, weil es im Unterschied zum traditionellen Marxismus um eine Kritik und Überwindung der realen Grundkategorien des Kapitalismus geht, also abstrakte Arbeit, Wert, Warenform, Geld, Staat und so weiter. Also die Differenz liegt gerade darin, dass die traditionelle Linke sich in und auf dem Boden dieser Kategorien immer bewegt hat. Also auch der Arbeiterbewegungsmarxismus ist eines der bösen Worte, die von uns kommen, die inzwischen ein bisschen im Umlauf sind. Und da ist ein bisschen im Hintergrund getreten das Thema, was jetzt heute Abend der Punkt ist, nämlich Krise und Kritik der Arbeit. Und das erscheint ja vom Standpunkt des gesunden, normalen Menschenverstands, der von sich nicht so recht weiß, dass er ein spezifisch kapitalistischer ist, als ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man etwas so Selbstverständliches wie Arbeit kritisieren oder überhaupt denken, dass die Arbeit in eine Krise kommen könnte? Die kann vielleicht, traditionsmarxistisch gesprochen, ihre historische Form ändern, aber letztlich ist es doch eine Grundbedingung des menschlichen Lebens. Und was den normalen Verstand angeht, da haben wir in unserem Zusammenhang so eine schöne Anekdote, die vor ein paar Jahren ist da so eine alte Frau, die ihren 100. Geburtstag gefeiert hat, gefragt worden, ja, wie ist sie denn so alt geworden, was war ihr Geheimrezept? Und sie hat gesagt, Orberten, Orberten, allweil Orberten. Ich hoffe, ihr versteht so viel Bayerisch, was damit gemeint ist. Also sozusagen die Verinnerlichung dieses Arbeitsethos, dieser Arbeitsideologie, dieser Arbeit als Existenzweise, als eben diese ontologische, transhistorische, existenzielle Selbstverständlichkeit. Und das wäre ungefähr auch der Standpunkt. Das ist sozusagen da, wo sich die traditionelle Linke, aber auch der durchschnittliche Gewerkschaftsmensch mit den Massen ausnahmsweise mal trifft. Nämlich, da ist derselbe Standpunkt ja da, Arbeit als ewige Menschheitsbedingung, Arbeit auch als eigene Legitimationsgrundlage. Ja, und gerade dieses scheinbar Selbstverständliche hat eben, wenn man es genauer betrachtet und auch eben kritisch betrachtet, seine Tücken. Und jetzt muss ich halt ein bisschen ausholen. Zunächst mal von ganz elementaren Grundlagen ausgehend, dann einen kleinen historischen Ausflug und dann auf die Begrifflichkeit von Arbeit im engeren Sinn und schließlich auf die Krise und Kritik im weiteren Sinne. Also zunächst mal von den Grundlagen her, Arbeit ist ganz einfach ein abstrakter Begriff, eine Abstraktion. Die Sprache besteht aus Abstraktionen. Es ist eigentlich ein Denkvorgang, in dem abgesehen wird von der Konkretheit eines Gegenstands, von seinen vielen Bestimmungen, und es wird sozusagen ein Merkmal abgetrennt, herausgelöst, und das ist dann die Abstraktion. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Da kann man nun alles Mögliche drunter verstehen, unter Arbeit als dieser abstrakte Begriff. Es kann alles Mögliche und Unmögliche sein, aber ist es eine normale Abstraktion, ein Allgemeinbegriff, ein einfacher Oberbegriff, wie zum Beispiel Haus in der Sprache, eine ganz normale sprachliche Abstraktion. Es gibt sehr verschieden geformte Häuser, vom Gartenhaus bis zum Wolkenkratzer, oder eine andere Abstraktion, Obst. Es gibt sehr viel verschiedenes Obst, Äpfel, Birnen und so weiter, kennt man ja alles. Also so eine einfache, nominale Abstraktion ist Arbeit offensichtlich nicht. Denn hier wird ganz Ungleichnamiges, etwas, wo man nicht so recht weiß, was ist eigentlich das Gemeinsame zunächst, unter einen Begriff subsumiert. Es ist eigentlich kein sinnvoller Oberbegriff. Das wird vielleicht ersichtlich, wenn man anschaut sich, was man alles unter Arbeit verstehen kann. Ich nenne mal Produktion von Maschinenteilen, Anbau von Salat, medizinische Betreuung von Menschen, Schreiben eines Romans, Abwerfen von Bomben, das bischöfliche Segnen von Gläubigen. Könnte man endlos die Reihe fortsetzen. Das sind alles Leute, die das tun, die ihren Job machen, wie man heute sagen würde, die ihre Arbeit machen. Und jetzt haben wir diesen vertrackten, abstrakten Begriff Arbeit. Was heißt das denn, wenn hier so völlig differente, konkrete Betätigungen unter diesen einen Oberbegriff gefasst werden? Und es ist offensichtlich nicht bloß eine sprachliche Abstraktion, sondern es geht weiter. Ein bisschen klarer wird es vielleicht, wenn man sich anschaut, wie das in der Geschichte der Menschheit ausgesehen hat, soweit man die in Dokumenten und Artefakten rekonstruieren kann. Da fällt zunächst mal auf, dass viele sogenannte Kulturen diesen abstrakten Arbeitsbegriff überhaupt nicht hatten. Also wo sozusagen das Subsumieren dieser vielen konkreten Dinge, Betätigungen unter diesen abstrakten Oberbegriff als völlig gaga, als was völlig Verrücktes, als was Unmögliches erschienen wäre. Ich kenne es jetzt zufällig, ich habe mich damit nicht genauer befasst. Also aus dem alten Ägypten, da kann man nachlesen, dass es hier mindestens 13 verschiedene Tätigkeitsbegriffe für verschiedene Bereiche gegeben hat, aber nicht diesen allgemeinen Oberbegriff, den wir unter Arbeit verstehen. Und dann gibt es Untersuchungen, sprachtheoretische Untersuchungen aus der indogermanischen Etymologie. Da lässt sich in den meisten modernen Sprachen übrigens auch die Wortwurzel auf was sehr Eigenartiges zurückführen, denn dieser Oberbegriff ist Arbeit, den es da gegeben hat in der Geschichte, das war nicht dasselbe wie unserer, sondern das war zugeordnet, nämlich das war, wie man aus der Wortwurzel entnehmen kann, das, was der Sklave tut. Die Tätigkeit des Sklaven oder Abhängigen schlechthin. Und da ist es egal, was er macht, es ist immer das, was der sklavenmäßig abhängige Mensch tut. Also eigentlich kein Überbegriff für Tätigkeiten verschiedener Art und in verschiedenen Bereichen, sondern eine soziale Zuordnung. Und zwar natürlich eine negative. Das heißt, es war in gewisser Weise nicht bloß eine gedankliche Abstraktion, sondern auch so der spätere Begriff, der aus dem Marxismus dann gekommen ist, den ich da verwenden würde, eine Realabstraktion. Also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, einen abstrakten Gedanken, einen Begriff in der Wirklichkeit geltend machen, da jetzt eben in der sozialen Zuordnung das, was der Sklave tut. Und diese soziale Abstraktion, die war natürlich negativ besetzt, bis übrigens tief ins sogenannte Mittelalter hinein. Man kann es an dem lateinischen Wort labor, Arbeit, und gleichzeitig Leid, Leiden, Arbeit ist gleich Leiden in der ursprünglichen Etymologie im Lateinischen unter einer schweren Last wanken. Ja, also in gar keiner Weise positiv und allgemein wie in der kapitalistischen Gesellschaft, sondern partikular, soziale Realabstraktion und rein negativ. Es gab nun schon, da hat Marx gelegentlich darauf aufmerksam gemacht, im Christentum eine gewisse Wende. Und zwar, Marx hat mal gesagt im Kapital, das Christentum, das ist der Kultus des abstrakten Menschen. Im Unterschied zu den vorherigen antiken Religionen. Und da gab es nun eine in gewisser Weise positive Besetzung dieser eigentlich negativen Abstraktion Arbeit, aber gerade unter der Betonung ihres Leidenscharakters, nämlich in der christlichen Leidensmetaphysik sozusagen das Nachvollziehen des Leidens Christi, der ja für alle Menschen gestorben ist, ungeheures Leid erduldet hat und dieses Leid sozusagen nachzuvollziehen, indem man freiwillig sich dieser Leidenstätigkeit, Arbeit unterworfen hat. Aber jetzt nicht in dem normalen weltlichen Leben, im normalen Lebenszusammenhang dieser Zeit, der Spätantike, sondern in den entstehenden Klöstern. Im Kloster war das sozusagen, es kommt der Begriff der Abstraktion, abgelöst, abgetrennt, abstrahiert vom normalen, durchschnittlichen, gesellschaftlichen Reproduktionsleben sozusagen, ein Raum, in dem man diese Nachfolge des Leidens sozusagen durchexerzieren konnte. Also ablaufend nach bestimmten Regularien, eine formale Zeiteinteilung, eine abstrakte Fließzeit, es war egal, was man gemacht hat, Hauptsache diese Leidensnachfolge war damit getroffen und es war keine eigene Zwecksetzung, außer eben in diesem metaphysischen Sinn von oft niedrigen Tätigkeiten. Allerdings diese tägliche Leidenszeit in den Klöstern, die war, wenn man die ersten Klosterregularien sich anschaut, begrenzt auf 6 Stunden täglich. Also wenn man sich die spätere Entwicklung dieser Arbeitszeit als Leidenszeit anschaut, eigentlich ziemlich moderat. Diese sozusagen Klosterdisziplin, diese Arbeitsabstraktion unter dem Begriff der Leidensmetaphysik, das war sozusagen, gerade auch von dem Zeitablauf her, von diesen abstrakten Zeitabläufen her, in die das eingeteilt war, man könnte fast sagen, das haben die natürlich damals sich so nicht vorgestellt, das kam erst aus der Retroperspektive unserer Zeit, man könnte fast sagen, das ist das Urbild der Fabrik oder des Unternehmens oder der Ökonomie, wie wir sie verstehen. Aber eben noch sozusagen exklusiv in einem ausgesonderten Raum, der begrenzt war. Dann mache ich jetzt den Sprung in die frühe Neuzeit, in die religiöse Umwälzung, die der Protestantismus mit sich gebracht hat. Und unter dem Aspekt dieser Leidensnachfolge hat da nochmal was stattgefunden, sozusagen im ideologischen Sinne, in der protestantischen Arbeitsethik, nämlich sozusagen ein Schritt hin zur Verweltlichung dieser Leidensmetaphysik. Nämlich Arbeit als Mittel, also diese Leidensarbeit als Mittel, seine Auserwähltheit vor Gott durch Anhäufung von Reichtum zu erlangen, den man durch Maloche, indem man sich dieser Arbeitsabstraktion unterwirft, sozusagen erreichen kann. Allerdings eben gerade nicht für den Genuss, denn das wäre ja schon wieder Sünde gewesen, sondern als Selbstzweck, eben diese Auserwähltheit sozusagen für sich demonstrieren zu können, auch wenn man sie, wenn man da selber nur wenig dazu tun kann, weil Auserwähltheit ist eigentlich etwas, was man nicht aus eigenem Antrieb machen kann, aber trotzdem diese Arbeit, diese Leidensmetaphysik als etwas, was man sozusagen im eigenen Lebensbereich tut, um in die Nähe dieser Auserwähltheit zu kommen. Also jetzt sozusagen eindringend diese Leidensmetaphysik der Arbeit, dieser Arbeitsabstraktion in den Alltag, in den, die weltliche Reproduktion des Lebens der Menschen über diese protestantische Ideologie. Jetzt eben nicht mehr getrennt vom weltlichen Alltag, sondern in diesen eindringend und in sich unterwerfend. Man könnte sagen, die Idee des Protestantismus war, die ganze Welt in ein einziges Arbeitskloster im alten Sinn zu verwandeln. Das hätte natürlich für sich genommen, als bloße christliche Leidensmetaphysik, die jetzt der protestantischen Verweltlichung unterliegt, das hätte allein nicht ausgereicht. Es mussten noch andere Prozesse dazukommen, auch in dieser frühen Neuzeit. Die These, die ich dazu habe, die gelegentlich auftaucht, aber nicht in dem systematischen Zusammenhang der Entstehung der modernen Arbeitsmetaphysik gerückt wird, das ist die militärische Revolution der frühen Neuzeit durch die Feuerwaffen, die Kanonenproduktion. Das war etwas, was in gewisser Weise ja, einen riesigen Aufwand erforderte im Vergleich zur vorherigen Waffentechnologie. Schwerter, Schilde, Speere, das konnte ja jeder Dorfschmied machen. Aber Kanonenproduktion, das erforderte eine gewaltige Logistik, einen eigenen, ja jetzt aus der damaligen agrarischen Reproduktion herausgelösten Bereich, Bergbau, Ausdehnung des Bergbaus, Eisenverhüttung, eben Kanonenguss, entsprechende Ingenieurskunst, die dafür erforderlich war und so weiter. Das heißt, es entstand nun ein Bereich über diese militärische Produktion. Man könnte gewissermaßen schon von einer Früh- oder Protoform eines militärisch-industriellen Komplexes sprechen, der herausgelöst war aus der agrarischen Reproduktion. In dem Kontext entstand dann auch in etwas, nämlich die Mobilisierung oder die Entfesselung des Geldes, der Geldform, die laut Marx in diesen alten agrarischen Gesellschaften eigentlich bloß eine Nischenform war, nicht so etwas Flächendeckendes, wie wir es heute kennen. Das heißt, diese herausgelöste militärisch-industrielle Komplex, ausgehend von der Kanonenproduktion und der damit verbundenen militärischen Revolution, das erforderte eine über die bisherige dezentrale feudal-agrarische Struktur hinausgehende gesellschaftliche Organisation, nicht nur in dem proto-industriellen Sinne, sondern auch im Sinne einer Instanz, die anfängt, die Gesellschaft diesen Zweck zu unterwerfen und dafür ein Mittel mobilisiert, das bis dahin randständig war, nämlich das Geld. Geld und Kanonen sozusagen als ein Zusammenhang, um diese über die bisherigen Reproduktionsverhältnisse hinausgehende, davon abgelöste, diesen Gegenstand dieser militärischen industriellen Revolution zunächst mal überhaupt mobilisieren zu können. Das bedeutete, es entstand auch, ich mag es jetzt ein bisschen verkürzen, weil ich will mich ja da nicht ewig aufhalten, sowas wie der moderne Staat, der Staatsapparat, erstmal als die sich bürokratisierende Geldbeschaffungsmaschine dieser frühmodernen Fürsten, die sich allmählich transformierten, Fürsten und Königtümer, in moderne Staatsgebilde. Also ein Prozess, ja, Herausbildung dieser protestantischen Ideologie, die dann auch vom Katholizismus übernommen wurde, in der Gegenreformation, militärische Revolution, Entstehung eines proto-militärisch-industriellen Komplexes, Herausbildung moderner Staatlichkeit als diese Maschine, gesellschaftliche Maschine, die etwas auf den Weg bringt, was ihre Protagonisten selber nicht wussten, was nicht ihrem unmittelbaren Zweck entsprochen hat, aber was geschehen ist, ist eben diese Entfesselung der Geldform, Geldbeschaffung als Zweck, der sich schließlich zu einem Selbstzweck gemausert hat. Aus Geld mehr Geld machen und dafür Menschen ja, sozusagen unterwerfen unter diesen Zweck, sie dafür tätig werden lassen. Zunächst mal in der zwangsweisen Monetarisierung der bisherigen Naturalabgaben, ein Prozess, der über Jahrhunderte ging. Monetarisierung hieß eben, ja, die haben jetzt nicht mehr 5 Hühner und 3 Schweine oder irgendwelche Frondienste auf dem Gut des Feudalherrn, sondern Gulden, Taler und so weiter in einer bestimmten Zeiteinheit abzuliefern für diesen neuen abgelösten Zweck dieser entstehenden militärindustriellen Maschine. Und das hieß natürlich, es hat sich auch die Produktionsgrundlage verändert. Schließlich gingen die entstehenden modernen Staaten selber dazu über, diese ja, Produktion für die Geldbeschaffung in Verbindung mit der Produktion dieser proto-militärischen Industrie selber in die Hand zu nehmen. Auch zwangsweise. Arbeitshäuser, Manufakturen, staatliche, Einübung von diesem neu entstehenden Zusammenhang von Arbeit, jetzt aber in einem neuen herausgelösten Kontext aus der bisherigen Reproduktion und Geld. Geld als diese Geldbeschaffungsmaschine, die zu einem gesellschaftlichen Selbstzweck wurde. Darin waren natürlich dann auch die entsprechenden Instanzen involviert. Das war nicht nur der Staat, unter dessen Dach das zunächst ablief. Da entstand dann übrigens auch im 17. Jahrhundert der Begriff politische Ökonomie. Damit war noch ganz unmittelbar gemeint, diese entstehende Geldvermehrungsmaschine, die Menschen unter eine fremdbestimmte Tätigkeit, die Arbeit zwingt, die protestantisch legitimiert wurde, ideologisch, und die sozusagen ihre ja, Verwalter oder zunächst bürokratischen Instanzen hatte. Also zum Beispiel staatliche Steuereintreiber, Verwalter von staatlichen Latifundien, sich kapitalisierende Agroproduktion. Denn was hier entstand, ich sage es jetzt mal gleich, ist natürlich Kapitalismus, etwas, was es vorher so nicht gegeben hat. Und dann eben auch Manufakturdirektoren und so weiter. Aus dieser ganzen Mischpoke entstand schließlich sozusagen das moderne Unternehmertum. Nicht? Ja, das ist sozusagen so der Take-off, jetzt sehr verkürzt, sehr holzschnittartig dargestellt. Man könnte dem auch im Einzelnen noch nachgehen. Das Material liegt durchaus vor bei den Historikern. Es wird nur nicht so zusammengebracht, wie ich das jetzt sehr eben thesenartig gebracht habe, weil das natürlich ein Schlag ins Kontor wäre. Es würde ja die ganze Legitimationsgrundlage zerstören, die diese wunderbare, warenproduzierende Moderne sich gibt. Ja. Ja, in der ideologischen Entwicklung gab es dann eine Transformation vom Protestantismus zur sogenannten Aufklärungsphilosophie oder eben dieser Epoche der Aufklärung. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, da reicht natürlich der Raum nicht, aber ein Punkt für das Thema ist wichtig: Die Aufklärung hat vom Protestantismus ganz eindeutig dieses positive Arbeitsethos geerbt und übernommen. Also, Orberton, Orberton, das war sozusagen auch das Ethos der Aufklärung. Und man kann es durchaus in den Texten der Aufklärer im Einzelnen finden. wie man übrigens auch andere unschöne Momente finden kann, von der Misogynie über den Antisemitismus, den Rassismus und so weiter. Also alle Ingredienzen der modernen Ideologiebildung, die man später schön davon abtrennen wollte, die finden sich schon in diesem Korpus der Aufklärungsphilosophie, und die Grundlage ist eben die Positivierung dieser Arbeit, dieser entstehenden, immer noch in entstehenden begriffenen Arbeit. Ja, und jetzt mache ich gleich einen Sprung ins 19. Jahrhundert, nämlich zu unserer guten alten Arbeiterbewegung. Die hat sozusagen in ihrer Eigenlegitimation von der Aufklärung wiederum auch dieses Arbeitsethos oder diese Arbeitsideologie geerbt. Sie wollte sich damit legitimieren. So wie vorher das entstehende Bürgertum, das sich auslöste sozusagen aus diesem ursprünglichen Prozess, in dem das entstand, was man damals noch politische Ökonomie genannt hat, sozusagen das freie Unternehmertum, das sich von dieser staatlichen Käseglocke sozusagen befreien wollte, war auch nötig für die Entfesselung der Konkurrenz als einer Funktionssphäre dieser entstehenden neuen Art von Vergesellschaftung oder Ökonomie. Das hat sich ja auch legitimiert gegen die feudalen Schmarotzer, gegen die Geistlichkeit und den Adel. Das waren sozusagen diejenigen, die hier bloß arbeitslos Einkommen hatten, während also das entstehende Bürgertum sich selber legitimieren wollte, dass es selber auf den Grundlagen, die es selber nicht mehr durchschaut hat, in denen es entstanden war, sozusagen Arbeit repräsentiert. Und in gewisser Weise komme ich jetzt gleich drauf, in der Tat repräsentiert das Kapital die Arbeit in einem ganz bestimmten Sinne. Und die Arbeiterbewegung hat jetzt genauso wenig diesen Gesamtprozess durchschauend, sich selber auf dieser nun einmal entstandenen Grundlage auch positiv legitimiert. Das heißt nach dem Motto, aha, die Unternehmer, die Kapitalisten, die legitimieren sich gegenüber dem vorherigen, diesem Feudaladel und der Geistlichkeit mit der Arbeit, die sie repräsentieren. Aber was sie da repräsentieren, das sind ja wir. Ja? Und wir machen diese ganze Manöver. Wir schaffen alle Werte. Und die Werte, das ist eigentlich diese Geldvermehrungsmaschine. Diese Geldvermehrungsmaschine, die da entstanden ist. Dieser Selbstzweck, auf den ich gleich kommen werde. Das heißt, die entstehende Arbeiterbewegung, zumindest des 19. Jahrhunderts, vorher war es nicht ganz so, da komme ich auch gleich nochmal drauf, die hat sich auf dem Boden dieser einmal entstandenen neuen Art von Ökonomie, Vergesellschaftung, auf dem Boden dieser Arbeitsabstraktion und des Geldes, der Geldvermehrung sozusagen einrichten wollen. Die wollte hier anerkannt werden. Arbeiterbewegung war ein Kampf um Anerkennung, einmal als Staatsbürger, dieser sozusagen aus der politischen Ökonomie der ursprünglichen herausgegangenen modernen Staatlichkeit und als Geldverdiener, als Leute, die auf dem Boden dieser Geldmaschine existieren und natürlich die eigene Legitimation, die Grundlage des Ganzen, die Arbeitsabstraktion, die Realabstraktion Arbeit. Dieser ursprünglich aus dem Leben herausgelöste Bereich dieser sogenannten Ökonomie, der nun zur flächendeckenden Anforderung zum allgemeinen Zwangsverhältnis geworden ist. Also Kampf um Anerkennung auf dem Boden dieser Verhältnisse und nicht gegen sie oder zu ihrer Überwindung. Also wenn ihr in eurer Kampagne hier gegen Arbeitswahn und Staat, nicht, der Zusammenhang existiert, aber das war sozusagen erstmal für die alte Arbeiterbewegung der Kampf um Anerkennung in diesen Kategorien, auf dem Boden dieser Kategorien. Und jetzt komme ich zum alten Marx. Also der gute Marx, der hat natürlich einerseits eine doch sehr viel weitergehende Option der Kritik gehabt.
Er hat ja das meiste auch durchschaut, also wenn auch nicht die historische Genesis, da hat er sich nicht so im Einzelnen drum gekümmert. Es gibt das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation im Kapital, wo er ja durchaus sagt, also das ist in die Annalen der Menschheit mit Blut und Feuer geschrieben. Das war ein Zwangsverhältnis, ein Hineinfoltern in die Arbeit der Menschen. Ja? Ein Hineinfoltern, so drückt er sich wörtlich aus. Aber diesen ganzen Kontext dieser militärischen Revolution und diese Geschichte, die das Ganze war, da hat er sich wenig damit befasst. Aber klar war für ihn eigentlich, dass diese Art von Arbeit, ich werde gleich seinen Begriff dafür nennen, dass das etwas Negatives ist, dass das ein Zwangsverhältnis ist. Und es war für ihn noch weitgehend identisch mit der Lohnarbeit. Auch darauf komme ich gleich. Aber er hat dann in dem Sinne durchaus gesagt, auch gegenüber dieser alten Arbeiterbewegung, eure Parole, die darf eigentlich nicht sein, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk. Ja, was ist das für eine Parole? Das ist die heute gängige, das ist die sozialdemokratische Parole in der ganzen Welt. Und gleich mal ein polemischer Schlenker, ich fürchte die radikale Linke oder große Teile davon, die bewegen sich wieder in Richtung einer Sozialdemokratisierung. Gerade unter diesem Druck von Krisenverhältnissen, umso besser finde ich es, dass ihr sowas macht wie gegen diese Arbeitsideologie und diese entsprechende Staatlichkeitsideologie da anzutreten. Also, Marx hat das, was dann gang und gäbe wurde, eigentlich radikal kritisiert. Und er hat dann gesagt, ja, eure Parole müsste eigentlich sein, nieder mit der Lohnarbeit. Aber nieder mit der Lohnarbeit, dahinter steht eigentlich eine begriffliche, theoretische Bestimmung und eine konkrete Analyse von Marx, die den Arbeitsbegriff überhaupt negativ bestimmt. Also Lohnarbeit ist sozusagen die Basis dessen, was er dann genannt hat, abstrakte Arbeit. Der Begriff der abstrakten Arbeit, gleich zu Beginn des ersten Bandes des Kapital eingeführt, das ist nur eine ganz eigentümliche Geschichte. Weil der Begriff, also wenn man das liest, wenn man das wirklich relativ unbefangen liest, der Begriff bei Marx ist eigentlich rein negativ bestimmt. Man kann da beim besten Willen nichts Positives, keine Identifikationsbasis da herauslesen. Aber genau das hat eigentlich der Arbeiterbewegungsmarxismus gemacht. Man kann dazu sagen, Marx hat passagenweise über sein ganzes Werk verteilt, durchaus auch sowohl negative als auch positive Bezüge zum Arbeitsbegriff hergestellt. Er hat allerdings nie diesen Begriff der abstrakten Arbeit positiviert in irgendeiner Weise. Und das ging nicht nur im Arbeiterbewegungsmarxismus so, diese Positivierung, sondern das hat sich durchgezogen bis zum sogenannten Realsozialismus. Das ist jetzt hier vom Altersdurchschnitt her wohl nicht mehr sozusagen die Lebenserfahrung, aber wer vielleicht noch die Ökonomielehrbücher der alten DDR findet oder zu Hause hat, da ist der Begriff der abstrakten Arbeit rein positiv als eine Art technokratische Kategorie bestimmt, wie man den Wert messen soll. Die Grundlage der ganzen Planbürokratie ist ganz positiv abstrakte Arbeit. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht der marxischen Theorie. Ja, also bei Marx eindeutig negativ und er sagt, abstrakte Arbeit ist eigentlich das Wesen des Kapitals, oder ist es seine Substanz? Die Frage ist nun, wie man eigentlich in dieser Hinsicht von abstrakter Arbeit sprechen kann. Ich möchte jetzt ganz kurz drei Ebenen aufmachen, inwiefern die an sich schon Realabstraktion Arbeit, diese Abstraktion sozusagen real ist. In Verbindung mit dieser entstandenen, herausgelösten Ökonomie oder Kapitalismus. Erstens ist es eben tatsächlich die Herauslösung der abstrakten Arbeit, einer bestimmten Art von Tätigkeit, die alles unter sich begreifen kann, egal was da gemacht wird, aber eben herausgelöst aus allen anderen Lebensbereichen und Lebenszusammenhängen. Darüber ist erst der moderne Arbeitsbegriff als ein besonderer Raum definiert. Das heißt, man kann es gelegentlich auch in gewerkschaftlichen Überschriften noch finden, wenn zum Beispiel es heißt Arbeit und Leben. Ja, was heißt denn das? Arbeit ist was anderes als Leben. Arbeit ist getrennt vom wirklichen Leben der einzelnen Menschen, obwohl sie ihre Lebenszeit großenteils dafür opfern müssen. Oder Arbeit und Freizeit heißt eigentlich, Arbeit ist eine Zwangstätigkeit. Ist Freizeit der Rest sozusagen, da kann man scheinbar tun, was man will. Also da ist man frei zu bestimmen, was man tut, aber in der Arbeit eben gerade nicht. Und dieser Zwangscharakter, dass man eigentlich Arbeit oder bei Marx abstrakte Arbeit von vornherein als Zwangsarbeit bestimmen muss, da klingt wieder durch der ursprüngliche antike Begriff das, was der Sklave tut, nur dass sich das jetzt verallgemeinert hat. Nicht? Unter den Begriff der abstrakten Arbeit fallen ja auch die Manager, die politische Klasse, alle eigentlich. Nicht? Es ist ein Allgemeinheitsbegriff. Also diese herausgelöste Sphäre, die alle anderen dominiert und sich als Zwangsverhältnis darstellt. Also das Mikro wieder dran machen. Es hat sich irgendwie... Ah ja, okay, ich hab's.
Also, jetzt, ja. Also ich muss weniger gestikulieren. Und das drückt sich auch aus in dem Spruch, der auch selbstverständlich uns heute erscheint, in die Arbeit gehen. Das heißt ja, man geht aus seinem Lebenszusammenhang, in dem man einigermaßen bei sich selber ist, hinaus in einen Funktionsraum, den man nicht unter Kontrolle hat, der was Fremdes ist und gleichzeitig aber einen Großteil der Lebenszeit verschlingt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was vor der alten Arbeiterbewegung war, vor diesem Arbeiterbewegungsmarxismus des 19. Jahrhunderts. Denn es gab eine Geschichte des Kampfes von Menschen, deren Motive wir heute nicht mehr so recht nachvollziehen und empfinden können, aber eins kann man vielleicht verstehen zumindest, die alles wollten, bloß nicht sich diesen neuartigen, monströsen Zwangsverhältnis abstrakter Arbeit zu unterwerfen, die also lieber Gras gefressen haben. Wo also die Flucht aus diesen Zwangsdisziplinierungsanstalten dauernd stattgefunden hat, wo noch im 18. Jahrhundert ein englischer Unternehmer gesagt hat, ja, man kann eher den Hirsch vor einem Pflug spannen, als dass man diese Leute daran gewöhnen könnte, an diese Arbeitsdisziplin, die wir aber brauchen für unser Fabriksystem. Also das wurde noch als Ungeheuerlichkeit erlebt, übrigens auch, es bedeutete ja, sich zu verkaufen und dann keine Kontrolle mehr über die Tätigkeit zu haben. Und das wurde damals noch bis tief ins 18. Jahrhundert hinein gleichgesetzt mit Prostitution. Sich prostituieren. Das, wonach heute alle schreien, Arbeit, Arbeit, als Lebenszweck und als das, was man braucht. Ja, fremdbestimmt, und jetzt kommt der Punkt. Das hat natürlich auch diese alte, positiv auf die Arbeit bezogene Arbeiterbewegung erfahren und empfunden. Fremdbestimmt. Aber in welchem Sinn? Fremdbestimmt nicht durch die abstrakte Arbeit selber. Was war die eigentlich? Sozusagen die Tätigkeit für einen abstrakten Selbstzweck. Für die Logik aus einem Taler zwei machen, aus einem Dollar, aus einem Euro zwei machen. Diese Geldverwertungsmaschine des Kapitals. Und da war dann der Gedanke, also die Arbeit, das ist ja ontologische Grundlage, Menschheitsbedingung, Grundlagen. Wir sind diejenigen, die das machen. Also müssen wir uns befreien, wovon? Nicht von der abstrakten Arbeit selber und von der Geldform, auf den Zusammenhang komme ich auch gleich, sondern von denen, die das Ganze repräsentieren, von den Kapitalisten. Die heimsen doch das alles ein, die Früchte der Arbeit. Nun, solche Passagen finden sich bei Marx, aber es finden sich auch ganz andere. Wenn Marx nämlich erkennt, ja, diese Kapitalisten oder später dann die Manager, die bloßen höheren Angestellten dieses Funktionsraums abstrakter Arbeit, die sind ja gar nicht diejenigen, die sozusagen das Ganze verknuspern, die das für sich, für ihr Wohlbefinden machen. Denn der berühmte Mehrwert, der hier entsteht, aus Geld mehr Geld machen, der muss ja größtenteils reinvestiert werden unter dem Druck der Konkurrenz. Was heißt das? Der Mehrwert, das zusätzliche Geld aus 1 Euro 2 machen, da muss von dem zweiten Euro der große Teil wieder zurückgeführt werden in dieselbe Maschinerie der Verwertung. Das heißt, es handelt sich eigentlich nicht um einen Zweck für irgendjemand, sondern um einen, jetzt kommt der berühmte Ausdruck von Marx, fetischistischen Selbstzweck. Dieser Selbstzweck, der wird von ihm auch genannt, abstrakter Reichtum. Bloß abstrakter Reichtum in dieser Geldform, was gleichzeitig bedeutet, aus Geld mehr Geld machen, aus Arbeit mehr Arbeit machen. Eine endlose Bewegung, die eigentlich keinen sinnvollen Zweck hat, die völlig irrational ist, die auch letztendlich nicht dazu dient, dass irgendjemand ein besonderes Wohlbefinden davon hat, sondern eben diese Selbstzweckhaftigkeit. Deswegen sagt Marx übrigens auch gleich zu Anfang des Kapitals eben, das sind bloß die Funktionäre, wie übrigens auch die Staatsagenten auf einer anderen Ebene bloß Funktionäre dieses abstrakten Selbstzwecks sind, oder sie sind Charaktermasken, Personifikationen ökonomischer Verhältnisse. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, dann sind natürlich die LohnarbeiterInnen, die auch nichts weiter wollen, als die Verwertungsmaschine in Gang zu halten und dabei sozusagen anerkannte Funktionäre in ihrem Part zu sein. Die sind dann eigentlich auch bloß Charaktermasken des Kapitals. Sozusagen die Charaktermaske, wie das Marx dann nennt, des variablen Kapitals, des Kapitalbestandteils, der die Mehrwertschöpfung erzeugt. Und darauf waren wir ja auch stolz geradezu. Also man sieht schon, hier ist ein ungeheures Dilemma angelegt. In der Einschätzung, in der begrifflichen Bestimmung und in der Analyse dessen, was hier eigentlich vor sich geht. Und die weitergehende Option von Marx, die ja hier jetzt durchscheint, das ist eben letztendlich die radikale Kritik der Kategorie Arbeit selber, dieses Begriffs der abstrakten Arbeit, der eben diese Negativität sozusagen ausmacht. Ja, und der betriebswirtschaftliche Funktionsraum dieses abstrakten Selbstzwecks, das ist das, worin sozusagen diese Arbeit stattfindet. Das ist die abstrakte Fließzeit der Betriebswirtschaft. Das geht von vornherein gegen die Bedürfnisse der Produzenten. Da geht es zum Beispiel der absurde Kampf um Pausen. Dass sozusagen schon eine Pause ein Abzug von dieser abstrakten Fließzeit ist und deswegen das Ganze möglichst minimiert werden soll. Bis hin zur Pinkelkontrolle, nicht? Bis hin zum Extremfall, dass in irgendwelchen, nicht nur in den USA, auch in Europa, an Supermarktkassiererinnen Windeln ausgegeben werden, damit sie bloß nicht sozusagen Diebstahl an der Tätigkeit für den abstrakten Reichtum begehen. Nur der Kampf um den Krankenstand, dass man noch in die Maloche geht, wenn man schon kaum noch laufen kann, nicht? Aber auch sozusagen das funktionale Ambiente, die Negativästhetik, die das ist, ja, die auch diesen abstrakten Selbstzweck ausdrückt. Würden Menschen etwas tun, was sie selbstbestimmt machen, auch was Gesellschaftliches, ja, was über einen kleinen Rahmen hinausgeht, da würden sie sich doch in diesem Raum, in dem sie das tun, es sich möglichst schön machen. Ja. es sich sozusagen gut gehen lassen dabei. Ja? Und nicht, das macht aber diese Abgetrenntheit, diese Abstraktheit, diese Realabstraktheit aus. Man muss sich nur eine Fabrik oder ein Gewerbegebiet anschauen, das tut schon den Augen weh. Nicht? Das ist ein schmerzhafter Raum, nicht? Der sozusagen dieser Leidensraum, aus der christlichen Leidensmetaphysik geworden ist. So, der zweite Aspekt jetzt, Abtrennung dieses Funktionsraums war der erste. Der zweite, das beschreibt Marx ganz lang und breit, schon im ersten Kapitel, das ist die Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten Inhalt, dessen, was da gemacht wird, was da produziert wird.